Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Strippenzieher und Tarifdschungel. Das ist der Podcast von teltarif.de mit
dem Michael Fuhr im Studio.
Und mit Markus Weidner. Hallo Michael, worum geht's?
Heute reden wir mal über das Thema DVB-T bzw. DVB-T2, das terrestrische Fernsehen. Wie sind denn da überhaupt die Zukunftsaussichten? Und warum wir diesen Podcast machen? Es hat einen kleinen aktuellen Anlass sogar. Na gut, so ganz aktuell ist er nicht mehr, aber wir haben mal vor einigen Wochen darüber berichtet. Da ging es um das Thema Freenet-TV. Und normalerweise ist es ja so, dass man immer Erfolgsmeldungen von Unternehmen hört, dass es da heißt, ungebremstes Wachstum, mehr Kunden und so weiter und so fort. Ja, bei Freenet-TV geht das in genau die andere Richtung. Das heißt also, Freenet-TV hat sogar jetzt Kunden verloren. Gut, die hatten zuletzt auch mal die Preise erhöht. Aber jetzt ist die Frage, was ist da los? Schauen die Leute jetzt wirklich nicht mehr über Antenne Fernsehen? Lässt das jetzt immer mehr nach? Und ja, da wollen wir jetzt mal so ein bisschen die Hintergründe beleuchten.
Ja, ich frage mich vor allen Dingen, sind es, glaube ich, jetzt weniger als 1 Million Kunden, oder?
Ja, weniger als 1 Million Kunden.
Lohnt sich so ein Sendernetz für so wenig Kunden? Also ich halte das für Wahnsinn, ehrlich gesagt.
Ja, es ist natürlich schon eine ganz schön teure Sache. Man muss natürlich auch bedenken, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das heißt also, wenn wir Freenet TV nicht hätten, hätten wir wahrscheinlich keine, also nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher kein Privatfernsehen mehr über Antenne. Denn RTL, Sat1 und Co., die haben halt darauf beharrt, sie wollen verschlüsselt werden. Und sie wollen dann natürlich auch in HD senden. Das ist ja, sage ich jetzt mal, da noch der Vorteil. Das ermöglicht natürlich DVB-T2. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass dieses für Privat-TV-Zahlen, das schreckt dann doch scheinbar einige ab und gerade in den Städten. Also ich habe Beispiele, da muss ich nur unser Haus nehmen. Wir leben in einem Mehrfamilienhaus. Wir hatten noch bis vor wenigen Jahren sehr viele Leute, die dort gewohnt haben, die sich den Kabelanschluss gespart haben. Also keinen Vertrag mit Unity Media hatten, obwohl rein theoretisch das Kabel dort im Haus lag. Also wir haben bei uns auch noch diese Regel über die Nebenkosten, dieses Nebenkostenprivileg, was man oft hat. Bei uns ist es wirklich so, jeder muss selbst einen Vertrag mit Unity Media machen. Und viele haben das gar nicht genutzt, weil sie einfach gesagt haben, es geht ja kostenlos über eine Antenne. Das heißt also, sie haben eine kleine Dachantenne gehabt. Wiesbaden gar kein Problem, 100 Kilowatt Sender auf der hohen Wurzel, hat die Signale wunderbar nach Hause geliefert. Ja, dann kam aber T2, plötzlich wurde RTL, Sat1, Pro7, Kabel1, alle Privat-TVs verschlüsselt. Ja, und dann haben einige dann doch gesagt, zumal es ja mittlerweile auch Triple Play oder sogar Quadruple Play und so weiter Angebote doch recht attraktive der Kabelnetzbetreiber gibt. Ja, dann schließen wir doch lieber einen Vertrag mit Unity Media ab, schauen da nicht mehr über Antenne Fernsehen, das eingeschränkte Angebot, haben dann in jedem Fall ein größeres Angebot dann auch noch zur Verfügung, haben dann noch Internet darüber hinaus noch dazu.
Das ist ja auch sogar wirklich günstiger als DSL-Angebote, Internet über Kabel.
Richtig, das ist es ja gerade. Jetzt mittlerweile ist ja Unity Media auch noch Vodafone. Das heißt also, man hat da nochmal einen Ausbau teilweise gehabt der Pakete und man kann also sagen, ich kann es nachvollziehen, dass da viele gesagt haben, die vorher halt über DVB-T, das alte DVB-T, noch geschaut haben, wo es wirklich komplett kostenlos war, dass man gesagt hat, nee, diese Kosten, die investiere ich dann lieber in Kabel-TV. Und DVB-T2, wenn es genutzt wird, dann ist es dann häufig tatsächlich nur noch in Zweiträumen über Zweitfernseher, da wohl kein Kabelanschluss nutzt. Aber zum Beispiel nehmen wir auch mal unser Haus als Beispiel. Wir haben halt doch Kabelbuchsen in allen Räumlichkeiten, höchstens in der Küche nicht. Aber gut, wer schaut in der Küche schon Fernsehen?
Ich, wenn Fußball läuft.
Okay, gut.
Reicht aber das iPad.
Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile macht man das dann halt noch über Smartphone, hat dann noch Zattoo oder irgendeine App. Also dann geht das natürlich auch noch. Aber es ist tatsächlich so, dass immer weniger Menschen das nutzen. Und ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wie geht es da jetzt weiter? Also
eigentlich kann man das Wie weglassen.
Ja,
geht es da weiter?
Geht es überhaupt weiter? Da muss man natürlich auch mal in die Zukunft schauen. Denn, wie gesagt, eine Garantie für DVB-T2 und die Frequenzen gibt's ja generell nur bis 2030. Und wir haben ja schon oft darüber berichtet, die Mobilfunkunternehmen würden gerne das gesamte jetzige UHF-Fernsehband für sich nutzen. Also dann auch noch Bereiche unter 700 Megahertz, dass die dann auch irgendwann nochmal für den Mobilfunk freigegeben werden. Und das kann durchaus kommen, sage ich jetzt mal. Denn dann hat man halt Universalnetze, die dann unter Umständen dann auch, und wir reden ja jetzt auch schon von potenziellen Nachfolgern, dann auch schon irgendwann dann vielleicht 5G Broadcast empfangen. Man hat dann also weiter auch ein antennengebundenes Netz, auch über große Sender. Das wird dann unter Umständen auch ergänzt dann um Mobilfunkstandorte, die dann halt als Füllsender genutzt werden. Und 5G Broadcast hat den großen Vorteil, es ist dann halt nicht nur auf dem großen Bildschirm, wie bisher über Antenne empfangbar, sondern dann halt auch mit Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets, was im Moment halt noch internetbasiert läuft, viel mehr Daten verbraucht, gerade wenn man unterwegs außerhalb des WLAN-Netzes ist. Auch Stromverbrauch, denke ich mal, spielt dann auch noch eine Rolle. Also man muss dann natürlich auch mal abwarten, wie dann überhaupt die Zukunft ist. Gut, der Anbieter Freenet TV sagt natürlich umgekehrt, wir haben ja eben schon dieses Nebenkostenprivileg angesprochen, eben beim Kabel-TV. Das ist natürlich ein Grund, warum viele tatsächlich im Moment auch noch, wer eine normale Mietwohnung hat, auch noch den Kabelanschluss nutzt. Dieses Privileg soll ja wegfallen unter Umständen. Es gibt dann natürlich heftige Diskussionen im Moment. Also die einen sagen, es ist ganz gut, dass es wegfällt. Zum Beispiel auch Anbieter wie Waipu TV, IPTV-Anbieter und auch, wie gesagt, Freenet TV mit DVB-T2 über Antenne. Die sagen natürlich, wenn der Kabelanschluss dann für alle teurer wird, werden sich einige vielleicht dann doch Gedanken machen und werden dann vielleicht dann doch auf DVB-T2 umsteigen, weil es dann immer noch günstiger ist als der Kabelanschluss. Aber das muss man natürlich auch erstmal abwarten, denn viele verlieren natürlich dann dadurch auch zahlreiche Programme, ich sage jetzt mal Servus TV und andere, die dann natürlich auf dem Weg dann nicht mehr empfangbar sind oder beziehungsweise nur noch mit Internetanbindung. Es gibt ja auch noch Freenet TV Connect, wo dann einige Programme noch mehr ausgestrahlt werden, unter anderem tatsächlich auch Servus TV, die ich jetzt angesprochen habe. Aber viele andere Programme werden dann natürlich nicht mehr empfangbar sein. Und es ist natürlich dann die Frage, ob das die Leute mitmachen.
Ja, wenn man da über die Zukunft von DVB-T, DVB-T2 oder erst recht Freenet TV als, ich sage jetzt mal, Pay-TV-Plattform, auch wenn das ja immer Grundverschluss ist, für mich ist das Pay-TV, auch wenn das nur um die 70 Euro im Jahr sind. Wenn man da natürlich drüber nachdenkt, muss man natürlich auch eins berücksichtigen. Radio wird zumindest morgens beim Frühstück oder im Auto am Weg zur Arbeit oder wieder zurück nach wie vor intensiv gehört. Lineares Fernsehen, das nimmt von der Bedeutung her generell so ein bisschen ab, finde ich. Dank der Streamingdienste wie Netflix, Amazon, viele haben Amazon Prime, da ist dann Prime Video schon mit drin zum Beispiel. Dann gibt's ja auch Gratisangebote, haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Aber ich glaube, das lineare Fernsehen ist generell, ich meine klar, für Sport-Live-Events oder sowas oder Bundestagsdebatten oder wie auch immer, für Live-Events ist es nach wie vor wichtig, aber alles andere, glaube ich, da wird das Free-TV oder generell das lineare Fernsehen in den nächsten Jahren massiv an Bedeutung verlieren.
Das sehe ich genauso. Und wir werden bald eine Mischform haben. Also wir werden, denke ich mal, es vielleicht noch erleben. Gut, ich bin jetzt 50, ob ich es dann wirklich noch erlebe. Die Abschaltung muss man natürlich sehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in 25, 30 Jahren spätestens, wenn überhaupt, wenn es nicht sogar schon vorher passiert, dass man dann kein 24-Stunden-Programm mehr von Anbietern wie RTL hat. Dass es dann wirklich so ist, man hat dann ein Startportal, das ist dann alles internetbasiert, man hat dann die Inhalte nur noch on demand, außer, wie bei dir schon angesprochen, im Startportal steht dann halt wahrscheinlich die nächsten Live-Events.
So wie es bei Anbietern wie The Zone zum Beispiel jetzt schon ist, die haben ja auch, außer dass sie jetzt Eurosport und so weiter rebroadcasten oder hier das NFL 24-Stunden-Programm, aber ansonsten machen die ja Live-Übertragungen auch, wenn Fußballspiel X, Tennisspiel Y oder Eishockey Begegnung Z ist. Und ansonsten gibt's kein lineares Programm The Zone, auch wenn man sich das vielleicht wünschen würde, damit es über Satellit auch zugänglich ist. Und eine kleine Ausnahme gibt es natürlich für die Sportsbars, aber das zählt erstmal nicht. Aber ansonsten ist das ja auch so. Das ist ein Portal und es gibt dann jeweils die Sendezeiten, dann und dann gibt es das und das Live-Event, zusätzlich mit der Möglichkeit, dann eben die Live-Events nachträglich auch sich anzugucken, Sprich, die Mediathek ist dann da auch schon direkt automatisch mit dabei.
Ja, und dann kommen wir wieder zum Thema 5G Broadcast, wo das natürlich dann auch mal interessant wird. Das heißt also, es kommt ja dann immer auf die Abrufzahlen an, ob es dann Sinn macht, ein Event wirklich wie bisher klassisch webbasiert auszustrahlen oder dann halt über 5G Broadcast. Und man wird dann tatsächlich wahrscheinlich auch Mischformen haben. Mhm. Denn das Smartphone, dem ist es ja egal, wenn man Stream anschaltet. Dann läuft der Stream und wie der Stream dann sozusagen ins Gerät kommt, das ist ja dann vollkommen unabhängig. Richtig. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann das eine oder andere dann auch über Broadcast dann ausgestrahlt wird. Das ist wahrscheinlich dann auch die Zukunft des, wenn man so will, Antennenfernsehens, dass dann halt diese Elemente dann tatsächlich über 5G Broadcast dann irgendwann mal laufen. Mhm. Ansonsten gut, zu Hause hat natürlich jeder dann seinen Internetzugang. Also das läuft dann das meiste dann ohnehin dann über den WLAN-Router. Aber wenn man dann mal unterwegs ist, ist natürlich dann 5G Broadcast eine ganz interessante Geschichte. Aber um jetzt mal so auf DVB-T oder DVB-T2 zu kommen, es gibt ja da wirklich ganz krasse Gegenbeispiele. Österreich gegen Schweiz. Nehmen wir erstmal die Schweiz, da ist es ganz schnell erzählt, die Geschichte. Schweiz hat nämlich DVB-T schon mal komplett abgeschaltet. Jetzt läuft es nochmal in Grenzregionen, das hat aber ganz lustige Ursachen. Es gibt nämlich lokale Kabelnetzbetreiber im Ausland, beispielsweise in Vorarlberg in Österreich oder jetzt sogar auch am Bodensee, Stadtwerke Konstanz, die natürlich noch ein Interesse haben, das Schweizer Fernsehen weiter einzuspeisen. Rechtlich war es tatsächlich nicht mehr möglich, nach der DVB-T-Abschaltung das vom Satelliten vorzunehmen. Ja, und jetzt hat man einen Trick angewendet. Es wurde ein Sender in der Ostschweiz, ein DVB-T-Sender, jetzt tatsächlich nochmal reaktiviert. Das zahlt aber dann nicht die SRG, das zahlen dann tatsächlich die Netzbetreiber, die Kabelnetzbetreiber, die ich angesprochen habe. Und dieses Signal aus der Schweiz können dann die Kabelnetzbetreiber jetzt wieder empfangen und können so das Schweizer Fernsehen wieder einspeisen. Das heißt also, man hat da die Möglichkeit, dann tatsächlich jetzt wieder DVB-T2 in Grenzregionen zu nutzen. In der Genfer See-Region ist es genauso. Es gibt jetzt noch eine weitere Region, wo das auch geplant wird. Da geht's halt um die Einspeisung nach Frankreich. Ansonsten in der Schweiz selbst hat DVB-T ohnehin immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Es gab dort bis auf Graubünden nie ein richtig gutes Angebot. Man hatte wirklich nur diese 4 öffentlich-rechtlichen Sender gehabt. Ich glaube, ein Privatsender noch, der sendet heute noch über DVB-T in Genf. Ansonsten war da wirklich gar nichts. Österreich, ganz anders. In Österreich gibt es einen Anbieter, der ist mit Freenet TV vergleichbar, hat aber noch ein wesentlich besser ausgebautes Netz, das ist Simply TV.
Genau.
Simply TV hat halt eine Infrastruktur aufgebaut in Österreich, wo dann selbst die kleinsten Bergdörfer noch mit einem 10, 20 Watt Sender versorgt werden. Also sie haben da wirklich richtig investiert in das Netz, DVB-T2. Gehen jetzt sogar auch noch mal einen Schritt weiter, bieten jetzt sogar schon UHD über DVB-T2 an. Und da ist natürlich dann mal spannend, wenn wir hier schon über Ende von Freenet TV und generell Ende von DVB-T2 in Deutschland reden. In Österreich läuft das ja, so wie ich das beurteilen kann, viel besser. Und das ist natürlich die Frage, ob die Österreicher dann tatsächlich dieses Netz noch weiterlaufen lassen.
Naja, ich weiß nicht, wie erfolgreich Simply TV ist, das muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich kenne da auch keine Kundenzahlen. Kann natürlich irgendeiner uns mal darüber informieren, wie da aktuelle Zahlen sind. Also ich habe es jetzt auch nicht so im Kopf. Ich habe mal gehört, das ist irgendwie so mittelmäßig. Also das heißt, so richtig zufrieden ist man wohl auch nicht davon, aber es ist jetzt auch kein Mega-Flop in dem Sinne. Und das Schöne ist natürlich, im Vergleich zu Freenet TV hat man auch internationale Angebote. Das heißt also, sämtliche deutschen Fernsehsender, selbst ARD, ZDF, aber auch die Privaten, die ja sowieso ihre eigenen Österreich-Fenster haben, die werden dort auch über Simply TV über Antenne angeboten. Man kann es in Deutschland halt nicht empfangen, beziehungsweise man müsste natürlich jemanden haben, der in Österreich dann
Also für das Grundangebot, für das kostenlose Angebot, was ja auch schon ein paar Programme sind, reicht es, dass du dir in Österreich einen Empfänger kaufst und die Postkarte an Simply TV schickst. Und das überprüft niemand, wenn da Michael Fuhr keine Ahnung.
Klabruck oder Salzburg.
Also ja, ich kenne einen Hobbyfreund, der tatsächlich das macht und auf dem Weg weiterhin den ORF nicht nur in SD, sondern in HD empfangen kann, terrestrisch. Also das funktioniert, also Simply TV ist, wenn man im terrestrischen Sendegebiet wohnt, tatsächlich die beste Möglichkeit, an österreichisches Fernsehen in Südbayern zum Beispiel noch ranzukommen. Glaubt man gar nicht, ist aber tatsächlich so. Ja. Offiziell vorgesehen ist es natürlich nicht, keine Frage.
Ja klar, es ist eigentlich schon eine traurige Geschichte, dass man da nicht jetzt mal EU-weit eine Regelung getroffen hat, dass zumindest mal, Sender, die jetzt nicht unbedingt Fußball-Events ausstrahlen und so, dass die doch mal 24 Stunden rund um die Uhr dann auch empfangbar sind. Es gibt zwar noch dieses Angebot OF2 Europe.
Oh, da läuft ja fast nichts.
Da läuft zu 70% sehe ich immer einen Videotext, ja, wenn ich da einschalte, genau, weil es dann einfach heißt, aus rechtlichen Gründen kann die ein oder andere Sendung hier nicht drüber laufen.
Das ist wie Retro. So war das vom bayerischen Fernsehen bei West 3 immer in den 80er Jahren.
Genau, ja. Ja, aber um zurückzukommen auf das eigentliche Thema DVB T2. Ich gebe dem Ganzen jetzt, wie gesagt, noch maximal, jetzt sage ich mal 10 Jahre, wenn überhaupt.
Man sieht es ja auch, selbst die Öffentlich-Rechtlichen haben ja schon beim Umstieg von DVB-T auf DVB-T2 eigentlich wichtige Grundnetzsender abgeschaltet. Sie haben ja schon beim Umstieg von Analog auf DVB-T die ganzen Füllsender abgeschaltet. Die Mobilfunknetzwerke freuen sich, da sind einige Standorte dabei rumgekommen, keine Frage. Aber für die terrestrische Fernsehversorgung war das natürlich ein Trauerspiel.
Richtig, kann man nicht anders sagen. Also man kann tatsächlich sagen, DVB-T2 ist inzwischen, wenn es um den wirklich ganz klassischen Mobilempfang geht, das heißt also mit einer Zimmerantenne, das geht wirklich nur noch entweder in den Ballungsräumen oder wenn man dann ganz zufällig mal auf einem Bergdorf wohnt, wo man dann auch noch Sicht auf eine Sendeanlage hat. Aber ansonsten braucht man tatsächlich eine Dachantenne oder, wie du schon angesprochen hast, es gibt zahlreiche Regionen in Deutschland, da geht überhaupt kein Antennenfernsehen mehr.
Also hier geht's auch nur, weil ich eine 24-Element-Yagi dafür am Dach habe.
Ansonsten wer macht das heute noch?
Das macht kein Mensch. Ja, ja. Das habe ich auch nur, weil der Mast halt über war auf dem Dach. Habe ich gedacht, okay, den kann man ja sinnvoll nutzen. Und das ist die Antenne jetzt geworden vor, keine Ahnung wie viele Jahren, als T1 damals halt kam. Aber für Normaluser, ich meine ganz ehrlich, hier ist auch nie verkabelt worden. Das wäre auch ein Fiasko gewesen, weil halt jeder schon Satellitendirektempfang hatte.
Was mich halt auch ein bisschen ärgert an dem Thema Freenet TV oder generell wie DVB T2 jetzt gehandhabt wird, man hat das ja schon ganz geschickt gemacht. Das heißt also, man hat ja über das klassische Angebot über Antenne jetzt auch noch Internet-Streaming und hat dann, wenn man dann halt einen Fernseher hat oder auch einen Receiver, eine gemeinsame Senderliste. Und das Ganze nennt sich ja Internet-Link-Service. Das heißt also, wenn man dann das eine oder andere Programm aufruft, wird es dann halt nicht über Antenne bereitgestellt, sondern über Internet.
Genau.
Und warum machen da nicht Programmanbieter wie ProSieben Sat1, die ja inzwischen auch über Join beispielsweise empfangbar sind? Und nicht jedes, das ist immer noch ein Problem. Zum Beispiel, ich habe ein Smart-TV, das ist schon so alt, das kann die Join-App nicht empfangen.
Okay.
Und ich habe halt...
Aber HBB-TV würde gehen.
HBB-TV würde gehen. Freenet TV Connect geht auch. Mhm. Da sage ich jetzt mal, es ist ja eigentlich kostenmäßig, macht es unwahrscheinlich wenig aus. Und es gibt ja einige Anbieter, die machen das sogar auch. Das ist dann parallel das Programm. Also wir haben jetzt Comedy Central zum Beispiel in HD. Ist es halt über Antenne empfangbar, mhm. Freenet TV, und in SD-Qualität über Freenet TV Connect. Und ich denke mal, die Akzeptanz von DVB T2 auch, die profitieren ja dann generell, der Verbreitungsweg würde ja davon auch profitieren. Der wäre noch ein ganz anderer, wenn zumindest RTL Group oder ProSieben Sat1 ihre Programme in SD, das muss ja gar nicht eine unbedingt gute Qualität sein, man kann ja auch eine Qualität dort einspeisen, die eher noch ein Werbegrund ist, dass ja, man genau, dann T2 in HD dann abonniert. Aber warum die da nicht mitmachen, ich muss ganz ehrlich sagen, das ärgert mich ein bisschen. Ne? Denn technisch wäre es ja möglich, ja.
Ist komisch, ja.
Ja, also wie gesagt, ich sehe im Moment dort schon die Entwicklung, wenn sie nicht sogar runtergeht, zumindest nur stagnierend. Es wird auf keinen Fall mehr einen großen Schub nach oben geben. Und so wie man hört, wird es auch keinen großartigen Netzausbau mehr geben.
Weder bei den Privaten noch bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Richtig, es gibt ja generell auch das Problem, auch ein Programmausbau ist nicht mehr möglich, weil die Frequenzen sind ausgereizt. Genau. Wie gesagt, man hat zwei Bereiche des UHF-Bands schon dem Mobilfunk opfern müssen. Also deswegen sage ich jetzt mal, DVB-T2, ich sehe es in Deutschland zumindest als ein Auslaufmodell. Ich sag wirklich, 2030 wird dann wahrscheinlich abgeschaltet.
Wenn es bei Freenet TV überhaupt so lange dauert.
Ja, das muss man natürlich sehen. Wenn es nicht mehr wirtschaftlich ist, auch für die Sender nicht mehr wirtschaftlich ist und für den Anbieter. Und wie gesagt, es ist ein teurer Verbreitungsweg. Ich glaube sogar, es ist der teuerste von allen,
soweit ich weiß. Weil das ist ja doch ein, trotz dass man weitgehend nur die Ballungsräume versorgt, das ist ja schon ein recht großes Sendernetz.
Richtig, einen Satelliten, den braucht man nur einmal zu bezahlen. Genau. Ansonsten muss man hier ein Sendernetz bezahlen. Und also ich sag jetzt mal, Zukunftsaussichten sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht sehr rosig.
Denke ich auch. Also wer sich TV-mäßig für die Zukunft rüsten will, dann doch eher das Satellitendirektempfang als beste Lösung oder eben IPTV. Da natürlich am besten direkte IPTV-Angebote von den Netzbetreibern, dass es dann nicht übers offene Internet läuft, dass es dann keine Probleme gibt, wenn der Sohn, die Tochter, die Frau, der Mann mega Downloads nebenher laufen lässt. Nein, ein Magenta TV von der Telekom oder das Pendant von Vodafone zum Beispiel, das läuft ja dann über das, sagen wir mal, Intranet des jeweiligen Netzbetreibers. Das ist ja wie Kabelnetz, nur wie Kabelfernsehen, nur eben IP basiert, sage ich mal. Dritte Lösung wäre dann die Internetlösung mit Join, mit Satu, mit ähnlichen Anbietern.
Ja, es gibt auch noch eine Möglichkeit.
Kabel.
Denn wenn man jetzt bedenkt, der Anbieter Freenet betreibt ja auch noch ein Internetradio, habe ich jetzt gesagt, hätte ich jetzt fast gesagt, Internet-TV-Portal mit Waipu.tv. Genau. Es gab ja auch mal Ankündigungen, Gerüchte, dass die beiden auch zumindest mal gegenseitig ihre Angebote vermarkten wollen. Also dass es dann auch ein gemeinsames Angebot mal geben wird. Ich kann mir sogar vorstellen, mittelfristig, dass es dann vielleicht auch eine Lösung gibt. Ich würde sie sogar begrüßen, dass Waipu.tv in Freenet.tv oder umgekehrt aufgeht. Dass man dann halt nur noch ein Angebot hat, dann ein umfassenderes Angebot mit einem Grundangebot über Antenne, der Rest dann halt internetbasiert, wäre meines Erachtens für die Zukunft wahrscheinlich die beste Lösung.
Definitiv. Man wäre für die Zukunft größer, hätte das größte Programmangebot und Waipu.tv ist ja auch von den Features her nicht verkehrt.
Richtig, man hat dann noch mehr Mediatheken und alles, viele On-Demand-Angebote. Die hat man teilweise jetzt bei Freenet TV Connect auch schon, aber halt nur sehr begrenzt und es würde tatsächlich Sinn ergeben.
Sehr schön. Michael, Dankeschön fürs dabei gewesen sein.
Alles klar, wir hören uns bald wieder. Bis dann.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.